Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Hört Gottes heiliges Wort an uns heute, wie es aufgezeichnet ist im zweiten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werdet nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Herr, segne an uns dein heiliges Wort.
Amen.
Liebe Gemeinde, wie ihr auf dem Altar seht, habe ich euch heute eine Sanduhr mitgebracht. Ich habe sie mal nicht mit hier hoch auf die Kanzel genommen, falls ich hier zu wild gestikuliere, dass sie diesen Gottesdienst auch übersteht, denn ich kann sie gut gebrauchen. Ich habe sie einmal geschenkt bekommen zur Amtseinführung als Pfarrer in Klitten von meinem Mentor und unserem ehemaligen Propst Gerd Kelter, und deshalb auch die 20 Minuten, die auf dieser Sanduhr stehen, um wahrscheinlich einen Wink mit dem Zaunpfahl, mit der Sanduhr, an die Predigtzeit zu denken. Worüber darf eine gute Predigt nie gehen? Über 20 Minuten. Die Katholiken sagen übrigens über 7 oder 8 Minuten. Ja, die Sanduhr, die wollen wir uns mal anschauen und was das mit unserem Predigtwort von heute zu tun hat. Der obere Teil dieser Sanduhr, die sich auf dem Altar befindet, das könnte der äußere Mensch sein, von dem Paulus spricht. Der untere, der innere Mensch. Nun heißt es, wir haben es gehört, im zweiten Korintherbrief, ob auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das obere Sandhäufchen nimmt ab, das untere bekommt ständig neuen Sand hinzu. Und weil der äußere, alternde, verfallende Mensch in seiner Vergänglichkeit und in der Erwartung des Todes Schmerzen, Ängste, Sorgen, Trübsal, wie ein altes Wort ist, hat, können wir das obere Häufchen so auch als ein Trübsalshäufchen nennen. Trübsalssandhäufchen. Das untere hingegen könnte man Herrlichkeitssandhäufchen nennen. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, begrenzt und eigentlich leicht, schafft eine ewige und über alle Maße gewichtige Herrlichkeit in uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Sie hat Paulus das Wort Herrlichkeit, Doxa, Kavod, nochmal durch gewichtig verstärkt. Aber das liegt im hebräischen Sinn des Wortes Herrlichkeit, liegt das Wort schwer sein drin. Gottes Herrlichkeit ist schwer, gewichtig. Ja, meine Lieben, nur dadurch, dass dieses Trübsal-Sandhäufchen zerrinnt durch das dünne Loch der Gegenwart, in die Vergangenheit, also zeitlich ist, kommt dieses Herrlichkeitssandhäufchen zustande, das bleibt und nicht zerrinnt. Das habe ich ja den Kindern versucht zu erklären. Ein drittes Begriffspaar kommt hinzu für unsere beiden Sanduhrhälften, Die obere Hälfte, also der äußere Mensch, der unter der Vergänglichkeit leidet, ist das Sichtbare, nämlich das, was jedermann ständig vor Augen hat. Die untere Hälfte, also der innere Mensch, der ständig an Herrlichkeit zunimmt, Paulus spricht hier zu Christen, ist unsichtbar und wird deshalb auch von vielen geleugnet, die meinen, der Sand rinne ins Leere. Wie die Zeiten vergehen, verfliegen wie Sand und weg. Aber unsere Lebenszeit ist nicht einfach weg. Nichts. Mit den Augen des Glaubens jedoch können wir auch diese untere Hälfte erkennen, mit den Glaubensaugen, von dem Paulus spricht. Der letzte Satz unseres Predigtworts bekräftigt das. Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was unsichtbar ist, das ist ewig. Richten wir mal kurz unsere Augen auf das obere Gefäß, also den äußeren Menschen, das Trübsalzsandhäufchen. Damit ist nicht nur die äußere Hülle gemeint, die abnimmt, bei manchen nimmt sie mit dem Alter zu, also unser Leib, sondern da ist auch unser Denken und Fühlen bezüglich der Dinge dieser Welt gemeint. Unsere Sehnsüchte, Sorgen, unsere Freude an materiellen Dingen. Je länger ich lebe, umso mehr fällt mir auf, wie unvollkommen, vergänglich, mit Trübsal belastet die Angelegenheiten dieses äußeren Menschen sind. Ich nehme an, euch Ältere, die ihr mehr Lebenserfahrungen, auch Leidenserfahrungen, auch Freudenerfahrungen habt als ich, ihr könnt das bestätigen. Das sind die Verfallserscheinungen am Körper, nicht? Die Zähne bekommen Löcher, nicht? Die Haare werden schütter und grau, die Augen, ja, ich muss jetzt auch schon meine Brille so weit auf die Nase nach vorn schieben, weil ich merke, dass meine Sehkraft nachlässt, auch das Gehör. Manche chronische Leiden, die sich einstellen, das sind die, und da sind dann auch die Verfallserscheinungen am Geist, auch das ist Körper nach Paulus. Wenn Paulus von Sargs, von Fleisch spricht, meint er auch das Denken und Fühlen. Ja, die Gedächtnisleistung, die Konzentrationsfähigkeit lassen nach. Man merkt sich keine Namen mehr, keine Telefonnummern oder Termine. Früher hatte ich alle Termine im Kopf, heute muss ich sie mir alle aufschreiben. Und dann merkt man auch, dass alle guten Gedanken und Erkenntnisse, auch Lebenserfahrung und Weisheit, nur zu einem sehr geringen Teil an andere weitervermittelt werden können. Muss wohl jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Auch unser Wissen ist nicht nur Stückwerk, wie Paulus sagt, sondern auch vergänglich. Und da ist dann noch das, was wir besitzen, Hab und Gut, Dinge, mit denen man gerne umgeht. Unser Auto bekommt Schrammen und muss in die Werkstatt. Das Haus muss auch immer wieder mal saniert werden. Dein Garten, da wächst das Unkraut. Und was auch alles ist, es wird alt, wird reparaturbedürftig. So hat auch unser materieller Besitz am Verfall dieses äußeren Menschen Anteil. Selbst das, was für viele in dieser Welt das Liebste und Schönste und Höchste ist, der Ehepartner, die Familie, gute Freunde, gehört in den oberen Teil unserer Sanduhr. Menschen verändern sich, verlassen uns, sterben. Unser ganzes Leben ist in gewisser Weise Abschied nehmen. Wir merken das noch nicht so, aber die Alten erzählen es immer, ach, wenn ich in die Zeitung gucke, zuerst werden die Todesannoncen aufgeschlagen, da sehe ich, wie einsam ich werde. Rundherum sterben die Alten aus meiner Generation. Ja, so ist das. Wir können es nicht festhalten. Alle Versuche, dieses Rinnen des Sandes aufzuhalten, schlägt fehl. Und wenn wir Dutzende Ärzte konsultieren, uns liften lassen und die Haare färben, ist das nur eine relativ unwürdige Art, alt zu werden. Auch Falten haben ihre Schönheit, weil es die Furchen eines gelebten, hoffentlich mit Gott gelebten Lebens sind. Liebe deine Falten. Ich gucke niemanden an. Er kann seine Weisheit und seine Erfahrungen in Büchern und Aufzeichnungen auch festhalten. Aber er muss doch damit rechnen, dieser äußere Mensch, dass diese seine Gedanken bald veraltet sind und von den kommenden Generationen nicht mehr beachtet werden. Ist oft so, nicht? Die wissen, die jungen Leute wissen alles besser, haben jede Generation schon gesagt. Schon Platon hat gesagt, dass jede Generation schlechter würde, nicht? Immer ungehorsamer, nicht mehr am Wissen interessiert. Und Platon, bitteschön, die nächste Generation war Aristoteles, nicht? Aber selbst der hat schon geklagt. Ja, meine Lieben, wir können das nicht aufhalten, diesen Verfall. Aber wir können auch die Zeit nicht zurückdrehen. Wir können uns erinnern, dankbar erinnern für die gewesene Zeit. Wenn jemand nur diesen oberen Teil der Sanduhr im Auge hat, wird er versuchen, auf alle mögliche Weise sein Leben festzuhalten und zu dokumentieren. Und dabei immer nur darauf stoßen, dass ihm der Sand zwischen den Händen zerrinnt und er wird resignieren. Wir Christen wissen, der Sand zerrinnt nicht vergeblich ins Leere, ins Nichts, sondern er wächst zu einer neuen Herrlichkeit im unteren Gefäß der Sanduhr heran. Dieses Wachsen merken wir als Christen dadurch, dass wir im Glauben und in der Erkenntnis von Gottes wunderbarem Tun, das wir im Eingangspsalm besungen haben, immer mehr zunehmen. Wir merken mehr, wie wichtig Christus für uns ist. Das ist also kein automatisches Wachstum. Je älter ich mehr werde, je unten kommt mehr an. Sondern es kommt nur dann mehr an, wenn ich mein Leben mit Gott in der bewussten Wahrnehmung der Gegenwart Gottes lebe. Wenn es auch in dem Gefäß des Glaubens aufgefangen wird, mein Lebenssand. Ja, dieses Wachsen merken wir dadurch, dass wir am Glauben zunehmen. Erst sind wir noch kindlich und leben und glauben wie ein Kind, aber wir sollen, wie Paulus sagt, zum Vollalter Christi werden. Das heißt, einen erwachsenen Glauben haben. Seid wie die Kinder heißt nicht, glaubt so wie die Kinder nur, nicht? Obwohl das Vertrauen schon wichtig ist, sondern auch der Glaube muss mit der Zeit wachsen, fest werden und heranreifen. Wir merken, wie er die Sünde vergibt, die er letztlich die Ursache für den Verfall und die Trübsal in der oberen Sanduhrhälfte ist. Und dass so aus dem alten vergehenden Leben ein neues Leben erwachsen kann. Zunächst noch klein und unvollkommen, das Leben der Herrlichkeit, das Leben im Hören auf Gottes Wort, das Leben im Gebet, das Leben in der Liebe zu Gott und dem Nächsten, aber auch das Leben in der Gelassenheit angesichts von vielen schrecklichen, furchtbaren Dingen in dieser sichtbaren und vergehenden Welt. Aber ich möchte euch damit nicht behelligen. Einiges erkennt ihr, aber glaubt mir, die dämonischen Kräfte in dieser Welt sind viel schrecklicher, als ihr je sehen könnt. Ich möchte euch nicht damit behelligen. Ja, da kann man aus sich heraus eigentlich nur verzweifeln. Aber das brauchen wir Christen nicht. Gerade weil der alte Mensch verfällt und das obere Sandhäufchen abnimmt, werden wir hingewiesen auf die neue, noch unsichtbare Herrlichkeit, die einmal, wenn die obere Glashälfte leer ist, in der unteren Glashälfte ganz und vollkommen sein wird. Dann auch sichtbar und dann auch in einem vollkommenen, unvergänglichen, unverweltlichen Leib. Deshalb brauchen wir nicht zu resignieren, wenn wir den Verfall des äußeren Menschen am eigenen Leibe erfahren. Das ist nicht einfach, es tut weh, es macht Kummer. Wir brauchen auch nicht krampfhaft zu versuchen, ihn aufzuhalten. Altere in Würde. Kümmern wir uns lieber um die untere Hälfte der Uhr, die Hälfte, die Zukunft hat, um den inneren Menschen. Und nehmen wir Gottes Angebote an im Gottesdienst, im Heiligen Abendmahl, auch in der Bibelstunde, im christlichen Gespräch, in der Nächstenliebe, die wir erweisen, im Mitdenken und Mitfühlen, den Glauben und damit auch den inneren Menschen wachsen zu lassen. Liebe Gemeinde, das Bild da von der Sanduhr kann man noch in einem weiteren Sinne beziehen, nämlich auf den Leib Christi, also auf die Kirche und Gemeinde. Auch das Äußere bzw. das Sichtbare der Kirche ist dem Verfall unterworfen und wird von vielerlei Trübsal heimgesucht. Viele leiden unter der Diaspora-Situation auch mancher Seelgemeinden oder überhaupt unter der Diaspora-Situation eines praktischen Atheismus. Nicht unbedingt eines theoretischen, aber doch eines praktischen Atheismus in unserer Gesellschaft. Sind die Gemeinden überaltert? Fragt man sich, wie lange man noch existiert? Wo sind die jungen Leute hin? Die Kirche geht kaputt, das Gemeindehaus, hat das eigentlich noch Sinn, da Geld zu investieren? Und woher kommt das Geld? Ja, da fressen sich Kleinglaube, Angst, Streit, Misstrauen, Lauheit, Routine und Bequemlichkeit wie Krebsgeschwüre an Kirche und Gemeinden. Auch das öffentliche Ansehen schwindet immer mehr. Bei den Umfragen, zu welcher Institution oder wem haben Sie Vertrauen, stand früher ganz weit oben, aber immer nach der Feuerwehr, die Kirche. Heute kann man sehen, wie auch durch eigene Schuld, wie sehr die Kirche durchgereicht wurde in dieser Umfrage, auch durch eigenes Verschulden, weil sie hat oft geschwiegen, wo sie hätte reden sollen. Und ich meine nicht die Nazizeit. Da gab es viele mutige, vor allen Dingen viele mutige katholische Bischöfe. Das sei ja auch nochmal gesagt, Clemens Graf Galen von Münster zum Beispiel, der Löwe von Münster oder der Erzbischof von Berlin. Viele haben geschwiegen, auch heute. Wo hat man geredet zu den Corona-Maßnahmen? Und immer mitgemacht auch. Und heute kommt es raus, RKI-Files. Ja? Das will man da nicht hören, das ist unangenehm. Wir haben oft mitgemacht, weil wir auch vielleicht Angst hatten vor Spaltung, wollten die Gemeinde zusammenhalten, das ist ja ein gutes Anliegen. Aber ich denke, wir haben uns so oft auf die Lippe gebissen und haben nicht die Wahrheit bekannt. Ja, meine Lieben, wenn wir nur auf den sichtbaren Verfall auch der Kirche als Institution schauen, könnten wir nur resignieren oder krampfhaft versuchen, mit kosmetischen Dingen den Sand aufzuhalten. Wir wollen aber viel lieber daran denken, dass wir als Kirche nur vorübergehend in dieser Welt sind. In der Parroikia, Parochie, das ist die Pfarre, also in der Fremde sind. Dass wir unterwegs sind aus dieser Kirche, aus der Ecclesia Militans, dieser streitenden Kirche auf Erden, das obere Glas der Sanduhr, hin unterwegs sind zur Ecclesia Triumphans, der triumphierenden Kirche im Himmel. Meine Lieben, das sollen wir uns vor Augen halten. Dort sind wir hin unterwegs. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, was hier vergeht, sondern das Unsichtbare, das schon gewachsen ist in unserem Herzen, nämlich der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Das Vergehen dieser Welt braucht uns also nicht zu erschrecken und nicht resignieren zu lassen, sondern dieses Vergehen weist uns zusammen mit Gottes Vorankündigung darauf hin, dass die herrliche neue Welt unaufhaltsam näher kommt. Ich sage immer, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Und das genügt. Wir wollen dieser vergänglichen Welt etwas Gutes tun. Wir verachten die Welt nicht. Wir lieben und ehren, hegen und pflegen Gottes Schöpfung. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen die, der Welt Gutes tun. Und dann lasst uns nicht unsere Kraft in den hoffnungslosen Versuch stecken, ihren Verfall aufzuhalten, zu schminken, sondern lasst uns den Menschen, die nichts von der kommenden Herrlichkeit und dem Weg dorthin wissen, deren Lebenssand nicht aufgefangen wird, sondern im Nichts verfliegt, davon Zeugnis geben. Lasst uns diese Hoffnung leben. Lasst uns so leben, dass wir nach der Hoffnung gefragt werden, die uns erfüllt, wie Petrus sagt. Und aus diesem Grund schenkt Gott uns Leben in dieser Welt. Ja, allein aus diesem Grund gibt es die Welt überhaupt noch, die Mission. Wie der Apostel Petrus auch schreibt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Was ist also Umkehr? Was ist Erneuerung? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Lasst uns auferstehen von den Sünden, täglich herauskriechen, durch die Taufgnade herauskriechen in das neue Leben und immer wieder durch Wort und Gebet, Lobgesang, diesen inneren Menschen von Gottes Geist erneuern lassen. Und der Friede Gottes, der alle Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.